Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Montag. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den stellvertretenden Regierungssprecher Sebastian Hille und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und Herr Hille, Sie haben etwas Aktives.
Ja, das habe ich bei all dem, was weltweit im Moment so los ist. Lassen Sie mich heute mal mit einigen ausgesprochen positiven Nachrichten beginnen. Wie Sie mitbekommen haben, ist gestern Abend in Japan ja die Leichtathletik-Weltmeisterschaft zu Ende gegangen und unsere Sportlerinnen und Sportler haben dort besonders herausragende Leistungen erbracht und für sich mehrere persönliche Bestleistungen verbucht. Die gesamte Bundesregierung gratuliert herzlich und sagt ausdrücklich Danke für die Freude, die Sie uns als sportbegeisterter Nation mit Ihren Erfolgen bereitet haben. Sie alle haben uns mit Ihrem großartigen Einsatz und dem unbedingten Willen für den Erfolg begeistert und unser Land sehr stolz gemacht.
Dankeschön. Gibt es dazu Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann gibt es einige Fragen nochmal zum Thema Bahn. Und hierbei bitte ich darum, jetzt nicht nochmal das Verkehrsministerium zu befragen, sondern andere Ministerien, weil die Fragen hätte man vorhin stellen können. So. Nein, es waren keine Fragen begrenzt, Herr Ruschow. Vielleicht können wir es konzentrieren. Dann Herr Rinke.
Ja, eine Frage an Herrn Hille und Herrn Kall. Es hat ja auch einen Briefwechsel gegeben, oder zumindest in eine Richtung. Also ein Brief von Herrn Klingbeil an Herrn Schnieder, der im Ton doch relativ hart ist. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob das jetzt der Umgang innerhalb der Bundesregierung ist mit Streitthemen zwischen Ministerien.
Herr Rinke, es wird Sie nicht überraschen, was ich dazu zu sagen habe, dass wir uns zu Dingen, die innerhalb der Bundesregierung stattfinden, hier von dieser Stelle nicht äußern.
Ja, vielleicht ganz kurz. Also dieser angeblich harte Ton bezog sich ja offenbar auf die Anrede. Sehr geehrter Herr Kollege, kann ich aufklären, ist eine ganz normale Anrede unter Kollegen und Kolleginnen, die man in der Bundesregierung ist. Insofern war dieses Schreiben ein völlig normaler Vorgang und die Bitte, die der Bundesfinanzminister an den Bundesverkehrsminister herangetragen hat, über den Mittelabfluss bei den doch sehr hohen, den Rekordinvestitionen im Bereich Verkehr, über den Mittelabfluss zu informieren. Geht es ja gerade darum, auch schon 2025 und 2026 das Geld tatsächlich auf die Straße und die Schiene zu bringen und zu schauen, dass diese hohen Investitionen, die die Bundesregierung oder jetzt der Deutsche Bundestag mit den Haushalten und dem Sondervermögen bereitstellt, tatsächlich auch fließen können. Und die Prioritäten noch mal zu benennen und außerdem das Infrastrukturbeschleunigungsgesetz sehr schnell vorzulegen, damit schneller geplant, schneller genehmigt und schneller gebaut werden kann. Das waren die Anliegen des Bundesfinanzministers in diesem Schreiben. Insofern, glaube ich, ein völlig normaler Austausch innerhalb der Bundesregierung.
Darf ich noch mal nachfragen? Ich meinte nicht nur den Ton, sondern allein die Aufforderung, dass der Verkehrsminister diese Punkte vorlegen muss, kann ja eigentlich nur den Schluss nahelegen, dass entweder der Verkehrsminister seinen normalen Aufgaben, nämlich das, was er zu erfüllen hat, nicht nachkommt, oder Herr Klingbeil mit dem Vorgehen des Verkehrsministers unzufrieden ist.
Also, die Bundesregierung hat ja innerhalb von kürzester Zeit bereits zwei Haushalte beschlossen. Der erste für 2025 ist zusammen mit dem Errichtungsgesetz für das 500 Milliarden Investitionspaket, also im Errichtungsgesetz für das Sondervermögen, ja letzte Woche auch vom Deutschen Bundestag verabschiedet worden. Insofern gab es darüber große Einigkeit und Gleiches zum Haushalt 26, den die Bundesregierung am 30. Juli beschlossen hat und den der Bundesfinanzminister morgen in den Deutschen Bundestag einbringen wird und sowohl für die Haushalte 25 als auch für 26 selbstverständlich gemeinsam mit dem Bundesverkehrsministerium sind die entsprechenden Prioritäten für den Verkehr formuliert worden. Es ist vereinbart worden, dass 166 Milliarden Euro und damit mit Abstand der größte Teil der Investitionen in den Verkehrsbereich fließen. Übrigens, weil das ja vorher ein Thema war, allein 106 Milliarden Euro in die Deutsche Bahn, gut 50 Milliarden in den Straßenverkehr. Das sind sehr deutliche Steigerungen. Das alles ist mit den Haushalten 25 und 26 und dem Sondervermögen vereinbart worden. Und darüber hinaus gab es ja dann Mitte, Ende der vergangenen Woche eine Diskussion, was möglicherweise darüber hinaus noch an Verkehrsinvestitionen notwendig ist. Und das ist etwas, was jetzt parallel zu den Beratungen zum Haushalt 26 dann sicherlich auch im Deutschen Bundestag besprochen werden wird. Darüber gibt es auch konstruktive Gespräche und darauf zielte auch das Schreiben des Bundesfinanzministers, da ganz klar die Prioritäten zu benennen und darüber zu informieren, wie die schon eingeplanten sehr hohen Investitionen tatsächlich dann auch abfließen und eingesetzt werden. Und darauf basierend gibt es dann weitere Gespräche innerhalb der Bundesregierung und, wie gesagt, die parlamentarischen Beratungen des Haushalts 26.
Herr Hönig, auch zum Thema Bahn.
Ja, ich muss dann noch mal das Verkehrsministerium fragen. Sorry, Herr Link, also wenn der Finanzminister dem Verkehrsminister sagt, also ich möchte jetzt über den Mittelabfluss informiert werden, da schwingt ja mit, also die Mittel fließen halt nicht ab oder nicht in ausreichendem Maße ab. Deswegen haben Sie vielleicht eine Zahl, wie viele der Mittel in Prozent abgeflossen sind tatsächlich in den Jahren 24 und 25. Oder Herr Karl, vielleicht haben Sie ja so eine Zahl auch.
Wer möchte? Herr Link?
Kann gerne Herr Karl.
Also die Zahl müssten wir nachreichen, aber das liegt natürlich ganz klar in der Ressortverantwortung des BMV, da über Ihren Etat und den Abfluss in Ihrem Etat dann auch zu informieren.
Also dann, okay, würde ich noch ergänzen.
Herr Link?
Also ich kann Ihnen jetzt, Herr Hönig, keine Zahlen nennen, die kann man ja fragen, das ist jetzt kein Kunststück, so auch unsere Haushaltsabteilung wird das sagen können, welche Mittel wie abgeflossen sind. Aber es ist richtig, wir haben Rekordinvestitionen und wir haben auch diese besagten 166 Milliarden in dieser Legislatur. Und Herr Karl hat ja zu Recht darauf hingewiesen, dass davon 107 Milliarden für die Bahn zur Verfügung stehen. Und dann kann man ja sehr einfach rechnen. Die Zahl für die Autobahn hat er auch genannt. Und ich glaube, wir haben sehr glaubhaft nach geltend gemacht, dass es halt für bestimmte Strecken für den Außenneubau nicht entsprechend genug Geld gibt. Das sind diese besagten 15 Milliarden, weil der Zustand halt der ist, dass wir im Moment bewusst auch im Koalitionsvertrag vereinbart natürlich in den Erhalt zunächst mal investieren und Geld fehlt für den Neubau und für den Ausbau. Und da haben wir gesagt, da reden wir drüber. Und das ist jetzt auch Teil der laufenden Haushaltsverhandlungen, auf die Herr Kall hingewiesen hat. Das hat nichts damit zu tun, wie, wann irgendwelche Mittel abgeflossen sind, sondern das ist jetzt das normale Geschäft von Haushaltsverhandlungen, dass wir, ich glaube, sehr berechtigt geltend machen, wo wir noch Nachbesserungsbedarf haben oder Wünsche haben. Und so ist im Moment der Stand der Dinge.
Ich kann hier auch noch mal betonen, dass es ja gemeinsames Ziel der Bundesregierung ist, dass diese Rekordinvestitionen in die Infrastruktur auch schnell abfließen, bevor da immer gleich eine Kritik reininterpretiert wird. Das ist ja unser gemeinsames Interesse auch, wie gesagt, die Planungen so zu beschleunigen, die Projekte so zu beschleunigen, dass das Geld tatsächlich abfließt und zu spürbaren Veränderungen in der Infrastruktur führt. Dafür haben wir zum Beispiel auch einen Investitionsbeirat eingerichtet, der genau das eng monitort und sehr genau hinschaut, dass das tatsächlich passiert. Und wenn es nicht passiert oder nicht schnell genug passiert, wir dann auch nachsteuern, und das Infrastrukturbeschleunigungsgesetz, das erwähnte, ist eine wichtige Maßnahme, um vor allem die Planung noch schneller voranzubringen.
Dann Herr Rinke noch mal dazu.
Ja, genau. Einmal Herr Link noch mal. Da das Beschleunigungsgesetz jetzt genannt wurde, können Sie uns da einen Zeitrahmen sagen, bis wann das vorliegen wird?
Das hat ja eben der Minister in der Pressekonferenz gerade gesagt. Dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen, wenn ich recht richtig wiedergebe, hat er gesagt, im Herbst
25.
Bitte?
25.
So habe ich ihn interpretiert. Nee, er sprach von Herbst und jetzt fragen Sie mich bitte nicht nach Jahreszeit, aber ich gehe mal davon aus, dass das so ist, wie er es gesagt hat. Und das war Herbst. Ja.
Und eine kurze Nachfrage an Herrn Hille. Da der Verkehrsminister jetzt auch sein Bahnkonzept vorgestellt hat, bis wann erwartet denn der Kanzler, dass das Bahnkonzept von der Bundesregierung verabschiedet wird?
Erstmal, Herr Rinke, es ist sehr positiv und zeigt, wie ernst wir es meinen, dass der Bundesverkehrsminister heute hier an dieser Stelle sein Bahnkonzept vorgestellt hat, weil es natürlich wichtiger Teil auch der Modernisierungsoffensive für unser Land ist, dass die Bahn wieder zurück in die Erfolgsspur kommt. Und dafür ist es gut, dass erstens das Bahnkonzept vorliegt und zweitens, dass auch klar ist, mit welchen Köpfen dieses Bahnkonzept auf Bahnseite umgesetzt werden soll. Und das gibt mir die Gelegenheit, noch einmal darauf hinzuweisen, dass mit Frau Paller eine starke Persönlichkeit an die Spitze der Bahn kommt, die für Erfahrung und Neuanfang steht Und der Bundeskanzler ist überzeugt, dass sie mit ihrer Erfahrung als erfolgreiche Managerin bei DB Regio und ihrer großen fachlichen Expertise eine sehr gute Wahl ist, um die Bahn wieder zurück in die Erfolgsspur zu bringen.
Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
Herr Jessen noch als letzter Fragesteller dazu.
Ja, Dankeschön. Herr Link, Minister Schnieder hat ja die ursprünglich von der Bahn gegebenen Pünktlichkeitsziele als jenseits jeder Realität bezeichnet. Bedeutet das, dass im Verkehrsministerium zuvor diese Ziele, die ja lang bekannt und kommuniziert waren, gar nicht zur Kenntnis genommen wurde? Hat keine Auseinandersetzung damit stattgefunden? Oder warum jetzt dieser sehr plötzliche, drastische, diese sehr drastische, plötzliche Bewertung?
Erst nochmal eins zurück, also Herbst 25, Herr Rinke. Und Herr Jessen, die Pünktlichkeits, das hat der Minister ja auch deutlich gemacht, er ist da sehr für einen realitätsnahen Ansatz und nicht Ziele aufzustellen, Pünktlichkeitsziele, die man nachher reißt und nicht einhält. Und natürlich haben wir verfolgt, was S3 bedeutet und die Zahlen kennen wir auch. Aber wir haben jetzt halt in unserer Agenda unsere Zahlen gesetzt, die wir für realistisch, für erreichbar und damit auch für nachvollziehbar halten in diesen drei Schritten 70, 80, 90. Und wollen in dieser Legislatur auf jeden Fall die Trendwende erreichen. Und wenn Sie sich die Zahlen angucken, wo wir im Moment bei Pünktlichkeitswerten stehen, ist das immer noch nicht selbstverständlich, dass wir da hinkommen.
Ja, meine Frage zielte ja aber genau darauf ab, dass jetzt das Ministerium oder der Minister Zahlen genannt hat, die er für realistisch hält. Vorher waren seitens der Bahn auch an das Ministerium ganz andere Ziele, offenbar unrealistische, gesetzt und gemeldet worden. Und nochmal die Frage, hat im Bundesverkehrsministerium keine kritische Auseinandersetzung mit den offenbar früheren unrealistischen Zahlen der Bahnplanung stattgefunden? Das ist der Frage.
Ja. Da müssen Sie natürlich die Minister, die vor uns am Werke waren, befragen, nicht uns. Wir haben im Mai angefangen und der Minister hat gesagt, er guckt sich das System Bahn sehr genau an. Und das haben wir gemacht, das haben wir analysiert und haben es sehr genau angeguckt. Das ist ja mit dem Grund, dass Herr Schnieder gesagt hat, so wie es ist, kann es nicht bleiben. Wir brauchen einen Neuanfang in jeder Hinsicht. Und das ist ja heute praktisch der Vollzug, was wir in sehr, sehr schneller Zeit geschafft haben. Also ich glaube, am Tag 100 in etwa haben wir dann gesagt, okay, unsere Strategie ist im Großen und Ganzen fertig. Dann haben wir gesagt, dann machen wir es auch personell neu. Wir haben gesagt, Herr Lutz muss gehen. Das haben wir sehr klar kommuniziert, ohne hinter seinem Rücken einen neuen Bahnchef zu suchen. Heute haben wir die neue Spitze auch vorgestellt. Und das ist der Weg. Und was vorher war, das so gesehen, kann ich dazu nichts sagen. Kann ich nicht, will ich nicht, werde ich auch nicht, weil das ist Sache der jeweiligen Vorgängerminister, die das Verkehrsministerium geführt haben.
Dann gab es Interesse am Thema Cyberangriff auf die Flughäfen. Herr Meurer.
Ja, danke. Ich wollte fragen, was tut die Bundesregierung, was kann sie tun überhaupt, welche Mittel hat sie, um solche Angriffe auf die Infrastruktur zu vermeiden und zu bekämpfen.
An Innenministerium?
Ja, jetzt bin ich hier, ja.
Also vielen Dank. Zu den Vorfällen, die auch den Flughafen BER betroffen haben, ist zunächst mal festzuhalten, dass ein Dienstleister betroffen war, der nicht unmittelbar zur kritischen Infrastruktur zählt, und betroffen war das sogenannte Common Use Passenger Processing System, also kurz übersetzt die Abfertigung und Gepäckabfertigung. Für den Luftsicherheitsbereich gab es keinerlei Beeinträchtigung oder Gefahr, so dass es bis auf die natürlich ärgerlichen Verspätungen und Verzögerungen beim Ablauf beim BER nicht zu sicherheitsrelevanten Vorfällen gekommen ist. Entschuldigung. Grundsätzlich zum Bereich kritische Infrastruktur wissen Sie, dass wir das Kritis-Dach-Gesetz auf den Weg gebracht haben und auch die Umsetzung der NIS-2-Richtlinie, und das würde vor allen Dingen auch die NIS-2-Richtlinie betreffen, den gerade genannten Bereich. Da soll nämlich halt durch die entsprechenden Umsitzregelungen bei Inkrafttreten die Versorgungssicherheit auch von solchen Dienstleistern erhöht und gesichert werden.
Zusatz? Können Sie noch mal bitte sagen, was generell getan werden kann gegen solche Cyberangriffe, sozusagen auch sozusagen die Klammern geöffnet, sozusagen nicht nur kritische Infrastruktur?
Also grundsätzlich die vom Unternehmen als cyberbedingte Störung mitgeteilten Vorfälle kann ich jetzt nicht bewerten, was da genau passiert ist. Wir wissen, dass die Cyber oder dass die Sicherheitslage und die Bedrohungslage im Cyberraum durch Cyberangriffe sehr, sehr hoch ist. Die Sicherheitsbehörden, vor allen Dingen das BSI, sind in stetigem Austausch und gewarnt. Und konkret habe ich ja auf die beiden gesetzlichen Regelungen hingewiesen, die jetzt umgesetzt oder geplant sind und sobald umgesetzt natürlich auch die Cybersicherheit erhöhen werden.
Danke. Frau Gerhäuser?
Ja, gerne anschließend auch an Herrn Bowinkelmann. In welche Richtung geht denn im Prinzip die Ermittlung, beziehungsweise wer steckt denn da dahinter? Also was ist das, wovon Sie im Moment ausgehen?
Also zu möglichen Ermittlungen und zu der Aufklärung des Vorfalls kann ich hier jetzt nicht umfassend Stellung nehmen. Da ist zunächst, und das ist auch ein großer Teil von dem KRITIS-Dachgesetz und von der NIS-2-Richtlinie, natürlich die Eigenverantwortlichkeit der betroffenen Unternehmen gefordert. Das BSI steht da unterstützen und beraten zur Seite, aber zum konkreten Fall und der Betroffenheit für das Unternehmen selbst müssten Sie sich am besten an das Unternehmen direkt wenden beziehungsweise an zuständige Ermittlungsbehörden.
Da habe ich doch noch mal eine Nachfrage, weil wir ja hier im Kontext sprechen von Sabotage und Cyberangriffen auch in geopolitisch relevantem Maß, unter anderem zum Beispiel von russischer Seite. Das fällt aus oder wird das alles mitbedacht?
Ich verstehe nicht ganz, was Sie mit das fällt aus und mit Bedacht.
Na, wenn Sie jetzt einfach nur auf die Eigenverantwortlichkeit, dann klärt das das Unternehmen selbst oder macht das BMI sich dazu Gedanken in diesem Fall?
Also ich habe ja gerade die gesetzlichen Regelungen vorgestellt. Ich habe die Rolle des BSI vorgestellt und dass das BSI dann eine beratende Funktion einnimmt. Nochmal der Hinweis, bei dem Unternehmen handelt es sich um ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Dienstleistung für mehrere internationale Flughäfen im Bereich der Gepäckabfertigung anbietet.
Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann Frau Mentgen, Thema Israel, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte.
Herr Hille, noch mal eine Frage auch zu dem EU-Sanktionspaket. Die Bundesregierung hat sich ja bislang eher zurückhaltend geäußert. Nun eben die Frage, welche Teile dieses Pakets wäre man denn bereit, auch mitzutragen, um in Europa auch nicht isoliert dazustehen?
Frau Mentgen, Sie haben ja möglicherweise dem Bundeskanzler letzte Woche in Spanien zugehört. Da hat er gesagt, dass wir uns das Sanktionspaket, was die COM jetzt vorgeschlagen hat, anschauen und in den nächsten Tagen bis zum informellen Rat am 1. Oktober in Kopenhagen eine Position innerhalb der Bundesregierung finden, die die ganze Bundesregierung auch mitträgt.
Eine Nachfrage. Herr Wadefuhl hat heute Morgen gesagt, dass die Anerkennung eines palästinensischen Staates eher am Ende steht von einem Prozess der Zwei-Staaten-Lösung. Steht er jetzt am Ende oder steht er eher am Ende? Oder ist es auch, wie die SPD ja auch sagt, dass man das ja auch mal vorher anerkennen könnte, einen palästinensischen Staat?
Ich kann den Satz, den der Bundesaußenminister gesagt hat, gerne auch noch mal für die Bundesregierung und den Bundeskanzler wiederholen. Die Anerkennung eines palästinensischen Staates kann aus Sicht der Bundesregierung nur einer der abschließenden Schritte auf dem Weg zu einer Zwei-Staaten-Lösung sein. Deutschland setzt sich, wie Sie wissen, für eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung ein, weil nur so ein dauerhafter Frieden für Israelis und Palästinenser möglich ist.
Dann Frau Lehmann. Dazu?
Ja, vielleicht, weiß nicht, Frage an Herrn Hill oder ans AA. Sehen Sie die Gefahr, dass Deutschland sich mit seiner Position, also der Nichtanerkennung Palästinas als Staat, zunehmend isoliert und könnte das die Bewerbung um einen nichtständigen Sitz im Sicherheitsrat, im UN-Sicherheitsrat gefährden?
Dazu in der letzten Woche, da waren Sie nicht da, in der letzten Woche schon mal darüber gesprochen, aber ich kann es gerne noch mal wiederholen. Antwort auf die erste Frage, nein. Und auf die zweite Frage, ob das unsere Kandidatur gefährden kann. Wir sind sehr zuversichtlich, aber das ist ein Wettbewerb, der da auch stattfindet und ein Wettbewerb um Zustimmung in der internationalen Gemeinschaft. Und das ist auch einer der Gründe, warum der Außenminister nach New York reist, zur Generalversammlung der Vereinten Nationen, da sehr, sehr viele Gespräche führt, um weiterzuwerben. Aber wir sind da optimistisch.
Kann ich zuwärts? Woraus Bitte. Speist sich denn Ihr Optimismus, wenn fast der gesamte globale Süden in die Position Deutschlands nicht teilt, beziehungsweise Palästina als Staat anerkennt?
Ich kann nur sagen, dass wir immer noch weiter sehr, sehr optimistisch sind, was unsere Sicherheitsratskandidatur angeht.
Nicht sagen.
Also auf Gründen.
Herr Hönig.
Herr Helle, jetzt haben Sie noch mal gesagt, zum Sanktionspaket Israel, also man werde eine gemeinsame Position in der Regierung finden. Also wie ist denn jetzt konkret die Position des Kanzlers? Wie geht er denn da in die Gespräche rein? Also trifft die Annahme zu, dass er Sanktionen gegen Israel eher ablehnend gegenübersteht?
Herr Hönig, ich habe ja gerade die Zeitschiene skizziert zwischen den Aussagen des Bundeskanzlers vergangene Woche in Spanien und dem informellen EU-Rat am 1. Oktober. Und dem kann ich eigentlich nicht viel hinzufügen, außer da nochmal darauf hinzuweisen, dass bis dahin wir uns eine Meinung innerhalb der Bundesregierung gebildet haben, die dann auch die gesamte Bundesregierung so vertreten wird.
Herr Ayesh. Herr Ayesh.
Die Frage auch zu Palästina. Und zwar viele Länder der Welt haben sich entschieden, Palästina anzuerkennen. Außer Bundeskanzleramt. Will eigentlich Bundeskanzler Merz Deutschland von dieser Welt isolieren oder überlegt er sich nochmal?
Es ist natürlich in keiner Weise das Ziel der Bundesregierung, sich zu isolieren. Das ist eine Fehlinterpretation. Wir haben nur in dieser Frage, und das ist auch nicht neu, eine klare und unveränderte Haltung in den letzten Monaten. Und das habe ich gerade hier schon einmal vorgestellt oder nochmal unterstrichen. Aus unserer Sicht kann die Anerkennung nur einer der abschließenden Schritte auf dem Weg zu einer Zwei-Staaten-Lösung sein.
Entschuldigung, es sieht so aus, ob die Bundesregierung haben kein Ziel mehr mit Palästina, überhaupt nicht. Also der Bundeskanzler Merz und auch von Scholz damals sagte, ja, unsere Position, unser Ziel, zweite Staaten auf dem Brand Palästina, aber ist nichts passiert. Also der Bundeskanzler nennt Merz lernt, so Zirkulation gegen die Israelis.
Herr Ayash, das ist Ihre Deutung und Ihre Interpretation des Verhaltens. Das ist natürlich Ihr gutes Recht, aber natürlich haben wir ein Ziel oder mehrere Ziele. Das oberste Ziel ist, dass der Konflikt im Nahen Osten endlich zu einem Ende kommt, dass wir einen Waffenstillstand erreichen. Und es wird Sie nicht überraschen, dass ich auch da noch mal darauf hinweise, was und wer der Anlass für diesen Konflikt ist. Der Aggressor in diesem Fall ist die Hamas mit ihrem Überfall auf Israel. Die Hamas hat dementsprechend auch den Schlüssel in der Hand, diesen Konflikt zu beenden, indem sie die Waffen niederlegt, indem sie die Geiseln freilässt. Natürlich sehen wir auch die humanitäre Situation im Gazastreifen und die ist desaströs. Und deshalb fordern wir von dieser Stelle sowohl für den Bundeskanzler wie für den Bundesaußenminister seit Monaten, dass sich die humanitäre Situation in Gaza deutlich verbessern muss. Wir haben vielfach darauf hingewiesen, dass wir das Agieren Israels im Gazastreifen für nicht angemessen halten und nicht sehen, wie damit die Ziele, die Freilassung der Geiseln und ein Waffenstillstand näher kommen kann und auch das Verhalten im Westjordanland lehnen wir ab und sagen ganz klar, dass jegliche Annexionsversuche unterlassen werden müssen und fordern Israel auf, diese Annexionsversuche zu unterlassen. Das ist das, was wir die letzten Wochen und Monate von dieser Stelle zu dem Thema gesagt haben. Und daran hat sich auch im Lichte dieser Entwicklung nichts geändert.
Herr Rinke.
Ja, direkte Anknüpfung, Herr Hille. Nun haben ja engste Partner Deutschlands bereits die Palästinenser als eigenen Staat anerkannt, jetzt in den letzten Stunden. Frankreich wird wahrscheinlich noch dazukommen. Ich hätte ganz gerne mal gewusst, was diese Länder eigentlich wissen, was die Bundesregierung nicht weiß oder umgekehrt, was die Bundesregierung weiß, was unsere engsten Partner nicht wissen, weshalb sie zu so einem völlig anderen Ergebnis kommen. Denn die Argumentation der Kritiker Deutschlands ist ja, dass eine Anerkennung gar nicht mehr stattfinden kann, weil Israel eine Zwei-Staaten-Lösung ablehnt. Also Sie haben jetzt zweimal gesagt, dass es am Abschluss eines Prozesses sein soll, aber dieser Prozess wird ja nicht mehr stattfinden. Deswegen nochmal die Frage, was unterscheidet Deutschland vom Wissen her von fast allen anderen Partnern, die wir haben?
Herr Rinke, ich weiß nicht, ob es eine Frage des Wissens ist. Wir haben eine andere Beurteilung des Sachverhalts. Wir haben vielleicht, wenn man so sagen will, eine andere Haltung in diesem Sachverhalt. Und deshalb kommen wir zu anderen Ergebnissen, als dass befreundete Staaten um uns herum kommen. Unsere Haltung ist Ihnen bekannt und ist weiterhin unverändert. Wir halten eine Anerkennung eines Staates Palästina für einen der abschließenden Schritte auf dem Weg hin zu einer Zwei-Staaten-Lösung.
Aber da würde ich nochmal nachfragen, wenn dieser Prozess gar nicht mehr stattfindet, wie soll es dann jemals zu einer Anerkennung kommen, nach der deutschen Logik?
Naja, Sie haben ja wahrscheinlich auch verfolgt, was der Bundesaußenminister vor dem Start seiner Reise gesagt hat, dass er genau das jetzt fordert, den Beginn eines Prozesses. Herr Giese, vielleicht wollen Sie das noch einmal erläutern.
Gerne.
Also ich kann genau das nur noch mal unterstreichen. Herr Ayash, Sie haben ja gefragt, was ist das Ziel? Das Ziel ist ganz klar. Unser Ziel ist eine Zwei-Staaten-Lösung. Dafür gibt es keinen anderen Weg. Der Außenminister hat es heute Morgen auch noch mal gesagt, auch im Blick auf die Ankündigung aus Israel, davon Abschied zu nehmen. Wir stehen zu diesem Weg der Verhandlungen und der muss dann sozusagen auch zwischen diesen beiden Entitäten erreicht werden. Es geht ja um eine Zwei-Staaten-Lösung und nicht um eine Zwei-Regierungslösung. Also insofern, wir nehmen die Äußerung von dem israelischen Premierminister ernst, aber er spricht sozusagen für diese Regierung und wir glauben immer noch, dass die Zwei-Staaten-Lösung zwischen diesen beiden Ländern verhandelt werden kann. Niemand sollte an dieser Stelle, das hat der Außenminister auch nochmal unterstrichen, eine Politik verfolgen, da mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Der Weg der Verständigung, des Ausgleichs, der Verhandlung bleibt der schwierige, der mühevolle Mittelweg. Aber für diesen Weg steht die Bundesrepublik Deutschland.
Herr Vizum.
Nochmal zu diesem Prozess. Wie könnte denn aus Sicht des Außenministers dieser Prozess aussehen? Ist dieses Forum, das heute Frankreich und Saudi-Arabien anbieten, schon der richtige? Das richtige Forum, der richtige Schritt, würde sich auch Berlin bereit erklären, hier Verhandlungen durchzuführen?
Also ich will dem jetzt nicht vorgreifen. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass es zwischen den Parteien stattfinden muss. Wir sind bereit, dabei zu unterstützen, dass der Außenminister an diesem Treffen heute in New York teilnimmt, was in New York stattfindet, ist ein Zeichen dafür, dass wir finden, dass das ein richtiger Schritt ist. Aber es ist natürlich nicht der letzte Schritt, sondern das ist ein längerer Prozess. Aber wir haben unterstrichen, der muss auch beginnen.
Ist es denkbar, dass man erst mit Israel redet und die Palästinenser später dazu holt?
Ich will da jetzt nicht präskriptiv die Taktik erläutern. Ich glaube, das liegt an den Parteien, das festzulegen.
Dann Herr Jung dazu.
Herr Giese, jetzt bin ich aber echt verwirrt. Sie meinen gerade zwei Staaten, also zwei Entitäten sollen am Ende verhandeln. Gleichzeitig verweigern Sie sich aber, die eine Entität anzuerkennen, was ja dann die Verhandlung verunmöglicht.
Also ich glaube, das ist ein Zirkelschluss.
Genau.
Aber auch deswegen, also wenn Sie genau zugehört hätten, ich habe bewusst Entitäten gesagt und nicht Staat. Natürlich gibt es die palästinensische Autonomiebehörde, das ist eine Entität, die erkennen wir aber nicht als Staat an. Und deswegen gibt es den Widerspruch, den Sie ja gerade empfunden haben, in der Wirklichkeit gar nicht.
Sie hatten, bevor Sie Entität gesagt hat, zwei Staaten gesagt.
Ja, das.
Und von internationaler Seite gibt es ja fast schon so einen zynischen Blick auf die deutsche Haltung. Ich meine, Herr Rinke hat es gerade schon angesprochen mit dem Ende des Prozesses. Man könnte das ja so verstehen, am Ende des militärischen Prozesses, nachdem Israel nicht nur die Westbank militärisch eingenommen und annektiert hat, sondern auch Gaza, was ja das erklärte Ziel ist. Dementsprechend bleibt ja dann kein palästinensisches Land mehr übrig, außer vielleicht Ost-Jerusalem. Ist das am Ende damit gemeint? Israel hat alles eingenommen, hat alles annektiert und dann soll über Ost-Jerusalem als palästinensischen Staat verhandelt werden?
Also das ist Ihre Vorstellung, die Sie jetzt gerade geäußert haben, aber ich kann dazu nichts äußern. Das haben Sie jetzt als Ihre Privatmeinung wiedergegeben.
Ich verstehe die Frage gar nicht. Es ist eine militärische Angelegenheit gerade. Also Israel annektiert und besetzt die Westbank, besiedelt die Westbank. Gaza soll annektiert und besetzt und besiedelt werden. Wo soll denn dann noch ein Staat entstehen? Am Ende welches Prozesses?
Herr Jung, deshalb hatte ich gerade ja darauf hingewiesen, dass es keinerlei weitere Schritte zur Annexion palästinensischer Gebiete geben darf, damit es eben nicht zu einer solchen Situation kommt. Es darf keine weiteren Schritte hin zur Annexion palästinensischer Gebiete geben. Und wir fordern die israelische Regierung auf, jeden Schritt in diese Richtung zu unterlassen.
Frau Kuhlin.
Anna Plasencia, Deutsche Welle. Damit ich das richtig verstehe, also einen Palästinenserstaat wolle Deutschland vorerst nicht anerkennen. Das ist die Position Deutschlands. Ich frage mich, was macht es dann für einen Unterschied, die Aussagen, die wir heute von Herrn Wadephul gehört haben, indem er sagt, dieser Prozess müsse jetzt beginnen. Bedeutet das einen Unterschied mit der Position von Deutschland vorher oder macht das gar keinen Unterschied? Dann frage ich mich, warum hat er diese Aussagen gemacht? Direkt vor der UN-Generaldebatte und wenn sich immer mehr Länder dazu äußern, einen Palästinenserstaat anzuerkennen.
Also, ganz grundsätzlich, die Worte des Außenministers stehen für sich, aber vielleicht, wenn ich das... Also er hat es ja in Bezug auf die Zwei-Staaten-Lösungskonferenz, die heute stattfindet, gesagt. Bevor man dahin geht, äußert man sich natürlich, warum man dahin geht. Aber wenn ich ein bisschen weiter ausholen sollte, dann will ich auch sagen, dass dieser Prozess notwendig ist. Das gilt seit Jahren, seit Jahrzehnten. Der wird allerdings diese Notwendigkeit, gerade keine einseitigen Schritte zu nehmen, keine Annexionen durchzuführen, den Weg der Verhandlungen zu gehen, wird natürlich dadurch dringender und auch dramatischer durch das, was wir am Wochenende auch von Äußerungen von der israelischen Regierung gehört haben. Insofern, unser Ziel bleibt das gleiche, das habe ich ja gerade schon ausgeführt, aber die Dringlichkeit, die gibt es und die wurde ja hier schon häufig ausgesprochen.
Ziel ist klar, aber bis jetzt hatte ich das so verstanden, dass Deutschland sich noch nicht dazu geäußert hat, dass dieser Prozess jetzt sofort beginnen sollte. Macht das einen Unterschied?
Diese Dringlichkeit besteht seit jeher, aber die wird natürlich noch verstärkt durch das, was wir sehen, durch die Äußerungen der israelischen Regierung, die Annexionsschritte in den Raum stellen und darauf müssen wir natürlich auch reagieren. Die Reaktion kann aber nur sein, unsere Anstrengungen zu verdoppeln, auf der Basis von Verhandlungen zu einer friedlichen Lösung zu kommen und dafür ist die Zwei-Staaten-Lösung das alleinige Modell, was im Raum steht.
Herr Fechtner, Herr Jessen, Herr Rinke.
Vielen Dank, Fechtner, DTS. Noch eine generelle Frage zum Thema UN. Will sich die Bundesregion dafür einsetzen, dass Sitzungswochen des Bundestages künftig eben nicht parallel zur Generalversammlung stattfinden, wie es halt jetzt gerade zur Zeit der Fall ist?
Das müssten Sie, glaube ich, an den Bundestag richten, diese Frage.
Dann vielleicht eine Nachfrage, was sagen Sie denn zu der Kritik an der Nichtteilnahme des Kanzlers in New York? Hätte sich das wirklich nicht einrichten lassen können, angesichts der zugespitzten Lage in der Weltpolitik?
Herr Fechtner, da habe ich am Freitag von dieser Stelle ja auch schon Stellung genommen. Die Bundesrepublik wird vertreten durch den zuständigen Bundesaußenminister. Der Herr Giese hat am Freitag das Programm vorgetragen, was außerordentlich eindrucksvoll ist, weil es von heute bis Freitag läuft. Also die Bundesrepublik wird vertreten vom zuständigen Bundesaußenminister. Und der Hinweis fiel ja gerade auch, haben Sie ja in Ihrer Frage selber festgestellt, in Deutschland beginnt die Beratung über den Bundeshaushalt 2026 am Mittwoch mit der Generaldebatte, die natürlich auch die Anwesenheit des Bundeskanzlers voraussetzt, weil dort sonst kein anderer für die Bundesregierung in der Generaldebatte sprechen könnte.
Herr Jessen.
Herr Hille, was unterscheidet eigentlich die generelle Position der Bundesregierung vom Verhalten eines Arztes, der den Einsatz eines Medikamentes zurzeit ablehnt, mit dem Hinweis, das dürfe erst zum Ende der Therapie erfolgen, während im selben Zeitraum der Zustand des Patienten sich so verschlechtert, dass er vermutlich nicht überleben wird?
Herr Jessen, sehen Sie es mir nach, dass ich derartigen Analogien oder Vergleichen oder wie man es nennen mag, nicht folgen kann und ehrlicherweise auch nicht ganz verstehe, worauf Sie hinaus wollen.
Eine Frage an Herrn Giese. Am Wochenende haben 2 Dutzend ehemalige deutsche Botschafter einen Brief geschrieben an Außenminister Wadephul, in dem sie ihn dringend auffordern, Deutschland solle sich der EU-Initiative anschließen. In dem Brief führen sie aus, dass nach ihrer Expertise die Gaza-Politik oder die Palästina-Politik Israels eindeutig und erklärtermaßen auf Vertreibung und ethnische Säuberung hinauslaufen. Wie reagiert der Außenminister auf diesen Brief? Teilt er den Inhalt?
Tut mir leid, mir ist dieser Brief nicht bekannt.
Herr Rinke?
Ja, eine Frage an Herrn Hille. Die Bundesregierung oder die Entwicklungsministerin in dem Fall, aber die Frage zielt jetzt auf die ganze Bundesregierung, möchte ja 30 Millionen Euro für die Lehrer im Westjordanland zahlen, damit da die Schule überhaupt wieder beginnen kann, weil die Israelis ihre Zahlungen an die PA gestrichen haben. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob der Kanzler hinter diesem Vorhaben steht und ob mit den Fraktionen seitens der Bundesregierung jetzt geklärt ist, dass diese 30 Millionen auch freigegeben werden.
Dieser Prozess findet im Moment im Bundestag statt. Da gab es offenbar noch Fragen und Klärungsbedarf, was bei der Verausgabung von Mitteln durchaus ein übliches Vorgehen, oder nicht ungewöhnliches Vorgehen ist. Die Beratung im Bundestag müssen wir abwarten. Die Position der Bundesregierung haben Sie ja selber schon paraphrasiert.
Und der Kanzler steht ausdrücklich hinter diesem Vorhaben.
Das war eine Position der Bundesregierung. Die Bundesregierung hat in Person der Entwicklungsministerin vorgesehen, diese Gelder zur Verfügung zu stellen.
Dann neues Thema, Herr Rusch.
Ja, Erik Rusch, Epoch Times, Herr Helle. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat kürzlich eine Zerschlagung von Google gefordert. Google würde die mediale Landschaft und damit die demokratische Grundlage Deutschlands verändern. Es sauge alles ab und dadurch werde die freie Meinungsbildung in Deutschland bedroht. Wie ist diese Kritik einzuordnen und auch der Zeitpunkt? US-Präsident Donald Trump hatte ja gedroht, dass Länder, die gegen US-Tech-Konzerne vorgehen, mit erheblichen zusätzlichen Zöllen zu belegen. Geht man jetzt auf Konfrontationskurs mit Washington?
Nun, die Äußerung des Staatsministers ist im Lichte der jüngsten Entscheidungen der EU-Kommission im Kartellverfahren gegen Google zu sehen. Und darüber hinaus hat Staatsminister Weimer im Grunde das wiederholt in der Aussage, die Sie gerade zitiert haben, was er bereits an anderer Stelle gesagt hat, nämlich, dass die Marktmacht großer Plattformmonopole die mediale Landschaft verändert, damit die freie Meinungsäußerung bedroht ist und die demokratische Grundlage unseres Landes. Auf der anderen Seite profitieren die Konzerne enorm von der medialen und kulturellen Leistung sowie der Infrastruktur in Deutschland, zahlen aber kaum Steuern, investieren zu wenig und geben der Gesellschaft zu wenig zurück. Und deshalb ist es eine Frage nach Regelungen für faire Wettbewerbsbedingungen, die konsequent durchgesetzt werden müssen.
Und was sind jetzt konkrete Schritte, die die Bundesregierung in der Hinsicht tun möchte?
Herr Herr Rusch, das müsste ich mir noch mal genauer angucken und das liefern wir Ihnen nach.
Dazu Herr Rinke.
Ja, Helle, Sie hatten ja jetzt die, auch dazu, Sie hatten ja jetzt referiert, was die Position von Herrn Weimar ist, aber da würde mich eben auch interessieren, was die Position des Bundeskanzlers ist. Die muss ja nicht unbedingt identisch sein, wie wir in der Vergangenheit gemerkt haben. Also ist der Bundeskanzler auch dafür, dass man Google am besten zerschlagen sollte?
Herr Rinke, ich habe mit dem Bundeskanzler zu dieser Frage konkret nicht gesprochen und ich würde auch bitten, den Staatsminister so zu verstehen, dass die Formulierung Zerschlagung sozusagen das, die Ultima Ratio, das allerletzte Mittel sein könnte. Unsere Linie ist allerdings, Verhaltensveränderungen durch gewisse Verhaltensauflagen zu erreichen. Und in dem Zusammenhang bitte ich, die Aussagen des Staatsministers zu verstehen.
Darf ich die da noch einmal nachfragen und die Frage weitergeben ans Wirtschafts- und auch Digitalministerium, weil es da ja auch, was Digitalsteuer anging, verschiedene Haltungen gab innerhalb der Bundesregierung.
Ja, gerne. Ich kann in der Sache nichts hinzufügen. Ich kann nur sagen, dass das eine Frage ist, die generell durch die unabhängigen Wettbewerbsbehörden zu entscheiden ist. Ja.
Wir können uns zu kartellrechtlichen und steuerrechtlichen Fragen nicht äußern, aber es ist ja ein erklärtes Ziel dieser Bundesregierung, die digitale Souveränität Deutschlands und auch Europas zu stärken. Denn es ist in unserem eigenen Interesse, hier nicht abhängig zu sein von einzelnen Anbietern. Und wir verfolgen hier eine Reihe von Maßnahmen. Zum einen müssen wir eigene Kompetenzen auch stärker aufbauen in unserem Zuständigkeits- oder in unserem Einflussbereich. Das gelingt nur, wenn wir die Rahmenbedingungen für Innovationen verbessern. Gerade im KI-Bereich brauchen wir in Europa ein eigenes Ökosystem für Cloud-Dienste, müssen auch Datenverfügbarkeit verbessern. Zudem arbeiten wir daran, den Staat als Ankerkunden für digitale Technologien zu etablieren. Da wollen wir auch an Vergabekriterien ran, um auch den Aspekt der technologischen Abhängigkeit und digitalen Souveränität künftig stärker zu berücksichtigen bei Vergaben. Wo immer möglich, wollen wir auf europäische Lösungen setzen und auch auf Open Source. Und wir testen auch gerade im Digitalministerium an 50 Arbeitsplätzen die Office-Software Open Desk als Alternative zu großen kommerziellen Anbietern.
Denn vielleicht könnte ich noch, Herr Rusch, ich habe mich weiter vorgearbeitet in meinem Zettel, sodass ich Ihnen die Nachlieferung quasi jetzt schon geben kann. Denn grundsätzlich gilt es für uns, die breite Medienvielfalt gegenüber zu mächtigen Digitalkonzernen zu verteidigen. Das ist ein Problem, das auch im Koalitionsvertrag bereits so adressiert ist. Und die Bundesregierung hat dafür einen Prüfprozess für eine Plattformabgabe aufgesetzt und arbeitet an Lösungen. Sie prüft sorgfältig unter allen rechtlichen, technischen, wirtschaftlichen und vor allem auch europapolitischen Aspekten. Das umfasst, und das hat auch der Staatsminister betont, alle Aktionsfelder auf politischer Ebene, wie zum Beispiel das Kartellrecht, das Steuerrecht und auch Regulierungsmaßnahmen auf europäischer Ebene.
Dann Herr Jung.
Ja. Nochmal eine Verständnisfrage, Herr Helle. Vielleicht habe ich in der Schule nicht aufgepasst, aber haben Monopole in einer sozialen Marktwirtschaft wie unseren eigentlich nicht zu suchen? Das war doch immer die Haltung von jahrzehntelangen Bundesregierungen, oder? Monopole darf es in der sozialen Marktwirtschaft nicht geben.
Herr Jung, ich würde raten, für derartige Pro-Seminar-Fragen sozusagen, bietet das Internet, glaube ich, viele Recherchemöglichkeiten. Ich habe dazu von dieser Stelle nichts anderes zu sagen, als das, was ich gerade gesagt habe.
Sie hatten vorhin das Plattformmonopol zitiert von Herrn Weimar, wenn ich das richtig verstehe. Monopole sind in einer Marktwirtschaft doch zu vermeiden. Sonst hätten Sie uns das ja auch nicht gesagt. Dementsprechend müssen die doch aufgespalten, zerschlagen werden. Ist das das Ziel dieser Bundesregierung auch? Oder sind Sie mit einer Monopolregierung?
Ich habe Ihnen ja gerade auch versucht zu erklären, Herr Jung, was die Bundesregierung an Maßnahmen plant. Und auch dem habe ich dann, ich kann das gerne wiederholen, aber ansonsten nichts hinzuzufügen.
Weitere Fragen zu diesem Thema? Das sehe ich nicht. Fragen zu anderen Themen. Frau Kollegin.
Melissa Eddy from the New York Times. Ich habe eine Frage dazu. Über das Wochenende hat Präsident Trump gesagt, für 100.000 Euro darf man jetzt ein Arbeitsvisum bekommen. Das setzt die ganze Tech-Branche in Aufruhr in den Staaten. Meine Frage wäre, sieht die Bundesregierung daran eine Möglichkeit, mehrere Arbeiter für Deutschland zu gewinnen? Und wenn ja, was wäre nötig, um Deutschland attraktiver für ausländische Mitarbeiter zu machen? Danke.
Die Frage richtet sich an wen, Herrn Hille?
Wer sich angesprochen fühlt. Also
dann das A.
Ich glaube, es liegt so ein bisschen zwischen uns, ehrlich gesagt, weil die Attraktivität von Deutschland für ausländische Arbeitnehmer ist vielleicht dann eher was fürs BMW. Aber was ich sagen kann, in Bezug auf die Neuregelungen, die am Wochenende verkündet worden sind, wir haben das zur Kenntnis genommen. Da gibt es verschiedene Details, die noch nicht ganz genau geklärt sind. Es gibt auch eine innenpolitische Diskussion dazu. Sollte es Auswirkungen auf deutsche Firmen geben, würden wir das umgehend prüfen. Allerdings kann ich jetzt für das Auswärtige Amt nicht sagen, dass uns diese Fälle schon bekannt sind. Und was die sozusagen Alternativen für ausländische Arbeitnehmer angeht, weiß ich nicht. Das BMWi?
Ja, BMWi vielleicht.
Hier drüben. Vielleicht können Sie einmal Ihre Frage noch mal konkret wiederholen, bitte.
Ja, also die Frage wäre, sieht Deutschland denn eine Möglichkeit, wenn sozusagen es schwieriger sein wird, für ausländische Fachkräfte nach Amerika zu gehen, weil in Deutschland ist eine sehr bekannte Fachkraftmangel, vor allem in die technischen Bereiche. Könnte das denn für Deutschland eine Chance sein? Und wenn, was wäre nötig, um das auszunutzen sozusagen?
Ja, ich glaube, ich kann jetzt keine konkreten Maßnahmen nennen, aber insgesamt ist klar, dass wir alles dafür tun, dass Deutschland ein attraktiver Standort ist, auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass es ein wettbewerbsfähiger Standort ist. Und insofern können Sie davon ausgehen, dass wir hier bestmögliche Rahmenbedingungen schaffen. Ansonsten liegt das Thema Fachkräfteeinwanderung natürlich auch im BMI, falls da noch ergänzt werden will.
Also ich kann gerne auf die Aussagen des Ministers verweisen, der die Maßnahme einer Work-and-Stay-Agentur wiederholt angekündigt hat, die weitere Fachkräfte, die wir dringend benötigen, nach Deutschland holen möchte. Darüber hinaus kann ich aber jetzt nichts mitteilen. Zu dem konkreten Fall würden wir uns jetzt auch nicht verhalten.
Danke.
Dann neues Thema. Herr Kollege, war es neu? Dann bitte.
Ja, es gibt einen Vorschlag des Chefs der Sana-Kliniken zu Einsparungen im Gesundheitsbereich. Er schlägt unter anderem vor, dass Leistungskürzungen für Hochbetagte, das ist ein Vorschlag, den Philipp Missfelder, der ehemalige JU-Chef, mal vor 20 Jahren getätigt hat. Er sagt, er denkt da vor allen Dingen an Implantate für Menschen weit über die 80 und verweist eben auf viele Länder, wo eben Hochbetagte dafür die Leistungen eben selbst auch sich daran beteiligen müssen. Die Frage ist, was die Gesundheitsministerin von diesem Vorschlag hält.
Ja, dazu kann ich ganz klar nur sagen, Vorschläge aus dem politischen Raum kommentieren wir nicht. Sie wissen, dass es die GKV-Kommission eingesetzt ist, die die Finanzlage gerade eruiert und dazu dann Vorschläge im März erbringen wird. Und die Ministerin hat zu den GKV-Finanzen und der Finanzlage in der Haushaltsdebatte sowohl als auch in der Pressekonferenz zur Einsetzung der Kommission ausführlich Stellung genommen.
Dann Herr Rusch, neues Thema.
Ich hätte gern zwei Fragen ins BMWe. Das Bundeskartellamt hat grünes Licht für die Übernahme des Düsseldorfer Elektronikhändlers, der die Saturn- und Mediamärkte betreibt, durch einen chinesischen Online-Konzern gegeben. Wenn es sicherheitspolitische Bedenken gäbe beim BMWe, könnte man Veto einlegen. Da ist die Frage, wie sieht das BMWe die Übernahme? Und die zweite Frage, die Europäische Handelskammer in China erwartet wegen Pekings Exportkontrollen auf seltene Erden weitere Produktionsausfälle und Fertigungsstopps, die Europäische Union treffen könnten. Inwiefern wird dies auch deutsche Unternehmen treffen und wie unterstützt die Bundesregierung deutsche Unternehmen?
Ja, zu Ihrer ersten Frage. Zunächst, das sind ja zwei Aspekte. Einmal der kartellrechtliche Aspekt. Die Entscheidung des Bundeskartellamts haben wir natürlich zur Kenntnis genommen. Und wie üblich kommentieren wir die unabhängigen Entscheidungen des Bundeskartellamts nicht. Was das Investitionsprüfverfahren angeht, auf das Sie wahrscheinlich abspielen im Hinblick auf Sicherheitsaspekte kann ich nur sagen, dass es auch da üblich ist, wie Sie wissen, dass wir zu Investitionsprüfverfahren zu einzelnen keine Stellung beziehen.
Und Exportkontrollen seltene Erden?
Und was Exportkontrollen und seltene Erden angeht, ist das natürlich ein Thema, was uns sehr bekannt ist, was uns sehr besorgt. Da hat ja auch unsere Ministerin schon häufiger gesagt, dass wir die Risiken durch Chinas Exportbeschränkungen für kritische Rohstoffe sehr ernst nehmen und das mit Sorge betrachten. Wir nutzen da alle Kanäle, die uns zur Verfügung stehen, auch über die deutsche Botschaft in Peking, um die Brisanz der Lage eben auch für deutsche Unternehmen zu unterstreichen. Und insgesamt setzt sich die Bundesregierung und auch das Wirtschaftsministerium ja sehr stark dafür ein, dass wir bei der Versorgung oder dem Bezug von Rohstoffen sicherer aufgestellt sind. Dazu haben wir auch den Rohstofffonds, der gerade ja eine sehr aktive Phase geht. Es gibt ungebundene Finanzkreditgarantien für Rohstoffprojekte. Wir fördern die Kreislaufwirtschaft. Die Deutsche Rohstoffagentur unterstützt Unternehmen beim Risikomonitoring. Wir setzen uns für bilaterale Rohstoffpartnerschaften ein. Also es gibt einige Maßnahmen, die wir da vorantreiben, um eben sicherzustellen, dass solche Exportbeschränkungen deutsche Unternehmen nicht zu stark treffen.
Und sind konkrete Gespräche mit der chinesischen Regierung geplant?
Dazu ist mir nichts bekannt.
Dann neues.
Ich kann aber vielleicht ergänzen, dass das natürlich vom Auswärtigen, ich kann vielleicht ergänzen, dass das vom Auswärtigen Amt aus eben so gesehen wird und der chinesische Außenminister war ja im Juli hier in Berlin zu seinem Antrittsbesuch oder zum ersten Treffen mit dem Außenminister und da war das auch ein ganz, ganz zentrales Thema. Das ist uns ebenfalls sehr wichtig und wir halten das nach und wir würden das natürlich auch bei Gesprächen in China nachhalten.
Dann ein neues Thema, Herr Jung.
Ja, ich bleibe bei den Giese. Die USA haben am Wochenende ihren sogenannten Antidrogeneinsatz diesmal in der Karibik ausgeweitet vor der Küste der Dominikanischen Republik. Wäre ein Schmugglerboot angegriffen worden, angeblich mit einer Tonne Kokain. Mich würde generell mal interessieren, wie die Bundesregierung dazu steht, dass Militär gegenüber, also zur Verbrechensbekämpfung eingesetzt wird. Ist das überhaupt mit dem Völkerrecht vereinbar? Ich meine, wir reden über Drogenschmuggler, das ist Verbrechen, Verbrechensbekämpfung, das hat ja nichts mit Militär zu tun, oder?
Ja, vielen Dank für die Frage. Wir haben uns zu diesem Thema hier schon mehrfach geäußert. Wir haben schon häufiger darüber gesprochen. Ich muss Ihnen noch mal sagen, was wir schon mal gesagt haben. Uns liegen dazu keine eigenen Erkenntnisse vor. Wir beobachten die Lage aufmerksam, haben natürlich auch die Äußerungen der US-Administration zu diesem Vorgehen zur Kenntnis genommen. Es bleibt dabei, das internationale Recht bildet auch in dieser Situation den gültigen Rahmen. Das gilt für alle Situationen, aber sehen Sie es mir nach, ich habe da keine Einzelheiten zu diesem Fall.
Darum habe ich ja nicht nach dem einzelnen Fall gefragt, sondern generell, und weil Sie es ja gerade sagen, internationales Recht bildet den Rahmen. Inwiefern sind Militäreinsätze mit Verbrechensbekämpfung vereinbar?
Wie gesagt, es geht da um den konkreten Fall, aber zu diesem konkreten Fall kann ich Ihnen leider nichts mitteilen, weil mir die Details dazu nicht vorliegen.
Nee, nein, sorry, ich habe nicht nach dem konkreten Fall gefragt. Die Fälle häufen sich, darum ist es eine grundsätzliche Frage. Und Sie haben gerade selbst das internationale Recht ins Spiel gebracht. Inwiefern sind Militäreinsätze zur Verbrechensbekämpfung legitim?
Das ist dann tatsächlich eine Frage. Die rechtliche Prüfung ist eine Einzelfallprüfung und die muss sich auch an dem Einzelfall orientieren. Und da ich diesen Einzelfall nicht vorliegen habe, kann ich Ihnen dazu auch nichts sagen. Tut mir leid.
Gibt es Fragen zu anderen Themen? Dann Herr Fechtner und Herr Rinke. Und dann schließen wir die Liste. Herr Fechtner.
Vielen Dank. Vielen Dank. Frage geht an das BMAS zum Thema Sozialbetrug. Die CDU will die EU-Regeln zur Arbeitnehmerfreizügigkeit verschärfen, um den Bürgergeldbezug für EU-Ausländer zu erschweren. Unterstützt Ihr Haus dieses Anliegen?
Das ist eine Forderung aus dem politischen Raum, die kommentiere ich an dieser Stelle nicht. Ich kann aber gerne was sagen allgemein zu unserer Position. Da geht es ja um den Sozialleistungsmissbrauch, der dadurch verhindert werden soll. Da hat sich die Ministerin ja schon vielfach ganz klar und deutlich positioniert und einen härteren Kampf gegen Sozialleistungsmissbrauch angekündigt. Zuletzt erst am vergangenen Wochenende und auch heute in den Medien ist das ja nachlesbar. Ein zentraler Punkt ist dabei ein besserer Datenaustausch zwischen Bund, Ländern und Kommunen, also vor allen Dingen zwischen Ausländerbehörden, Jobcentern und Sicherheitsbehörden, besonders mit dem Zoll, damit bandenmäßiger Leistungsmissbrauch bekämpft werden kann. ein hartes Vorgehen gegen Sozialleistungsmissbrauch der Ministerin extrem wichtig und sie ist auch mit dem Kanzler in engem Austausch dazu.
Vielen Dank.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Und Herr Rinke noch.
Kurze Frage an Herrn Hille. Es gibt ja heute ein Treffen, oder gab es schon, des Kanzlers mit Wirtschaftsverbänden. Die haben sich in den letzten Tagen doch zunehmend kritischer geäußert über die Bundesregierung. Der Handwerkspräsident hat jetzt Wortbruch der Regierung vorgeworfen. Da geht es immer noch um die Stromsteuer unter anderem, aber auch zwei, drei andere Punkte. Ich hätte ganz gerne gewusst, wie der Kanzler auf diese Kritik reagiert.
Herr Rinke, Sie wissen, dass der Bundesregierung der Kontakt zu Wirtschaftsverbänden, sowohl was die Industrie, was auch Mittelstand und Handwerk angeht, sehr wichtig ist. Der Bundeskanzler pflegt diesen Kontakt intensiv. In diesem Zusammenhang ist auch das Treffen heute im Bundeskanzleramt zu sehen. Die Bundesregierung ist sich bewusst über die wirtschaftlich herausfordernde Lage, in der wir uns befinden. Genau deshalb haben wir bereits vor dem Sommer Maßnahmen zur Belebung der Wirtschaft beschlossen. Das betrifft den Investitionsbooster, das betrifft die Entlastungen im Bereich der Energiepreise, die Sie angesprochen haben. Das betrifft die Abschreibungen, mit denen es den Unternehmen ermöglicht werden soll, besser und schneller investieren zu können. Wir haben eine Unternehmenssteuerreform angeschoben, also die Bundesregierung hat einen bunten Strauß an Maßnahmen bereits auf den Weg gebracht, mit dem Ziel, die wirtschaftliche Lage in Deutschland deutlich zu verbessern, weil, auch das ist keine Überraschung, aber die wirtschaftliche Lage die Grundlage für alles Weitere ist, was wir in diesem Land finanzieren wollen. Dementsprechend ist es eines der großen Ziele der Bundesregierung, hier wieder auf einen Wachstumskurs zu kommen. Und deshalb pflegen wir den engen Kontakt zu Wirtschaftsverbänden, um genau dort auch zu hören, welche Probleme es weiterhin gibt und wo wir noch besser werden können.
Zusätzlich, wenn ich nochmal nachfragen darf, jetzt haben Sie gesagt, was die Bundesregierung gemacht hat, das wissen ja auch die Wirtschaftsverbände und Sie haben trotzdem Kritik geäußert. Deswegen nochmal die Frage, weist der Kanzler diese Kritik als unberechtigt zurück oder wird er heute in dem Gespräch mit den Wirtschaftsverbänden an der einen oder anderen Stelle auf deren Forderungen eingehen?
Auch es liegt in der Natur der Sache, dass es immer wieder unterschiedliche Perspektiven auf Sachverhalte gibt. Wir hören aus Kreisen der Wirtschaft, sowohl Industrie wie auch Mittelstand und Handwerk, durchaus, dass da anerkannt wird, dass wir einen neuen Kurs in der Wirtschaftspolitik eingeschlagen haben mit dem Ziel, die Wirtschaft wieder zu beleben. Dass es da auch immer wieder kritische Punkte gibt, ist völlig, völlig normal und genau dafür gibt es ja diesen Austausch zwischen der Bundesregierung, dem Bundeskanzler und den Wirtschaftsvertretern, gerade weil uns der Kontakt so wichtig ist, weil wir um die Bedeutung der Wirtschaft für unseren Wirtschaftsstandort Deutschland und den Wohlstand dieses Landes wissen.
Dann sind wir für heute durch. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen und für die Aufmerksamkeit.